Ist das Zeitalter der Robotik und der KI-Agenten bereits angebrochen? Und warum hat Google eine eigene Abteilung gegründet, um ein sogenanntes World Model zu erstellen? Das sind nur einige Themen, die euch in der heutigen Episode von unserem Podcast erwarten. KI und Tech2Go, der Praxispitch. Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des KI und Tech2Go Podcasts, der Praxispitch. Und hier bei mir ist wieder Yusuf Saar, der Inhaber von Hardwarewartung 24. Und wir werden euch heute wieder einen Überblick geben über die aktuelle Newslage im Bereich KI, IT und Green IT. Und jetzt erstmal hallo Yusuf, grüß dich, schön, dass du da bist.
Hallo Christian, vielen Dank.
Wir hatten euch ja schon angekündigt in unserer Podcast-Premiere, dass wir euch wöchentlich jetzt hier mit den aktuellsten Themen rund um KI, IT und Green IT und mit Praxistipps versorgen werden. Und heute starten wir mit einer ersten Zusammenfassung der wichtigsten News aus den Bereichen. Und ja, das erste Thema, das wird euch jetzt Yusuf vorstellen. Dabei geht es um die Zukunft oder das Zeitalter der Robotik.
Ja, danke. Jensen Huang, wer ihn nicht kennt, das ist der CEO von Nvidia. Läuft ja gerade die CES, also diese Consumer Electronics Messe. Und der Jensen Huang ist gerade ziemlich aktiv dort und hat jetzt das Zeitalter der Robotik ausgerufen und meint, der ChatGPT-Moment ist nicht weit. Natürlich hat er ein starkes Eigeninteresse, dass dieses Zeitalter tatsächlich ausbricht, weil, wie vielleicht einige schon mitbekommen haben, der Wettbewerb wird immer härter um die ganzen GPUs und in diesem Datacenter-Markt. Tatsächlich glaube ich auch, dass das Zeitalter der Robotik ausgebrochen ist. Was ich ganz cool finde, Nvidia scheint hier auch ein eigenes Open-Source-Modell entwickelt zu haben, wo sie, die sich's nicht leisten können, Software-Grundlagen dafür schaffen, um halt Roboter zu trainieren. Also diese verschiedenen Modelle sollen dann helfen, eben Bewegungen von Robotern oder das Verständnis, wie ein Roboter sich in der physikalischen Welt bewegt, dass das halt besser funktioniert. Und dafür braucht es halt grundsätzlich immer ein Framework. Und das stellt jetzt der Jensen Huang mit Nvidia ein bisschen zur Verfügung. Und sichert sich somit auch ein bisschen den Stand da drinnen, weil wenn er das nicht tun würde, würden wahrscheinlich Player wie Google oder OpenAI oder andere oder Tesla vielleicht sogar hier Standards setzen, die vielleicht alles überbieten. Was denkst du denn?
Also für mich ist das tatsächlich so ein bisschen unklar, wie sich das dann in der Zukunft oder in diesem Jahr entwickeln wird. Also ich meine, Roboter gibt's ja schon lange und tue mich gerade noch so ein bisschen schwer, jetzt mit mir vorzustellen, wie das dann in der Praxis aussehen kann. Also werden wir dann humanoide Roboter viel mehr noch erleben oder wird der Einsatz dann in der Produktion, in Fabriken stattfinden? Also oder ist es einfach die Übertragung sozusagen dieser Thematik ChatGPT, Generative AI, KI-Agenten jetzt auf ein physisches, wie soll ich sagen, auf ein Gerät, eine Maschine, die das Ganze dann auch in der realen Welt umsetzen kann. Also ich tue mich da echt noch ein bisschen schwer, mir das vorzustellen. Also hast du da irgendwie ein konkretes Beispiel, wie das aussehen kann?
Ja, ich glaube, das Hauptproblem liegt ja darin, also ChatGPT und diese ganzen LLMs, die jetzt derzeit da sind, können unglaublich gut mit Sprache umgehen und mit Wissen und Dinge, die irgendwo niedergeschrieben sind oder irgendwo in Videos verfasst sind. Was sie aber nicht können, ist, die physische Welt zu verstehen. Und damit diese physische Welt begreifbar wird, braucht es halt ganz andere Modelle. Also da reichen diese klassischen Transformer-Modelle und Large Language Models nicht aus. Da braucht es dann World Models. Da kommen wir ja auch noch dazu. Da gibt es ja auch noch News über das Thema. Aber ich glaube, wenn man es nicht schafft, der künstlichen Intelligenz die physikalische Welt näher zu bringen, und das geht halt nur über Roboter halt oder über Dinge, die in der physischen Welt existieren, dann wird auch die KI nicht den Vorsprung haben, den sie haben. Und als Anwendung, glaube ich, im ersten Schritt wird es natürlich irgendwo im industriellen Umfeld sein. Dort haben wir es ja schon. Da gibt es ja schon etliche Beispiele. Bei BMW sind schon Roboter drinnen. Tesla hat schon ihre eigenen Roboter und selbst UPS und die ganze Logistik hat halt sehr viel Automatisierung durch Robotik, aber halt nicht in dem Sinn, dass man mit dem plaudern kann. Ne? Das ist, glaube ich, das ist jetzt der neue Durchbruch, dass die Interaktion durch den Menschen passiert und nicht mehr über irgendwelche Programmierer, die dann die Routen genau definieren, wie halt der Roboter fahren muss, damit er aus Regal A etwas ins Regal B gibt, sondern da steht halt ein Arbeiter neben ihm und sagt, hey, kannst du das mal übernehmen, darüber bringen bitte.
Okay, also das heißt, findet im Prinzip auf verschiedenen Ebenen statt, dieser Wandel. Wir haben einmal eben die zusätzlichen Input-Faktoren, das heißt, durch die Robotik können neue Signale, neue Erkenntnisse aufgenommen werden. Wir haben erweiterte Modelle, auf die das Ganze angewandt wird und natürlich letztendlich auch im Sinne von Output oder Outcome, dass diese Ergebnisse, die dann aus diesen Modellen resultieren, dass die dann auch tatsächlich in der physischen Welt angewandt werden können. Habe ich das so richtig verstanden?
Genau, das denke ich, das ist das neue Thema, was alle anstreben, weil halt auch irgendwie die Daten langsam auch ein bisschen ausgehen, ja, weil das Internet ist schon komplett gecrawled, alle Bücher sind schon alle gescannt, die sind schon alle in diesen riesigen LLMs verbaut. Video ist sicher noch ein Thema, wo einiges noch an Daten drinnen ist und wo man auch noch einiges lernen kann. Aber letztendlich, damit es irgendwann mal zu einer AGI kommt, muss der halt die physische Welt begreifen. Und dazu braucht es ganz neue Ansätze.
Okay, wir sind gespannt, was sich in diesem Jahr da in dieser Richtung tun wird. Und ja, du hast es ja schon angekündigt, wir haben ja auch noch den ein oder anderen Beitrag, der in diese Richtung geht in dieser Podcast-Episode. Und dazu passt ja auch ganz gut eine Meldung, dass Google jetzt eine eigene Abteilung gegründet hat, die an einem sogenannten World-Modell arbeitet. Und dazu hat ja der AI-Chef von Meta, Jan LeCun, oder wie man ihn auch ausspricht, er hat ja schon letztes Jahr gesagt, dass die klassischen Large Language Models nicht ausreichen werden, um eine echte AGI zu entwickeln. AGI, für alle, die es nicht wissen, steht für Artificial General Intelligence. Und das geht also noch so ein bisschen über das hinaus, was wir so zurzeit in der Szene beobachten. Und solange die KI die Welt um sich herum eben nicht versteht und also auch die Physik und die physische Welt, kann eben auch keine AGI entstehen. Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Und vielleicht, Yusuf, kannst du noch ein bisschen darauf eingehen, was man unter so einem World Modell oder World Model verstehen kann?
Ja, die meisten Leute kennen diese Ansätze höchstwahrscheinlich vom Gaming. Also wenn man halt so eine Unreal Engine zum Beispiel sich anschaut, da sind ja ganz viele Berechnungen über physische Objekte und wie sich diese physischen Objekte in einer Welt bewegen würde. Zum Beispiel bei Jump'n'Runs, wenn man springt, dass man in die Höhe geht und nicht runterfällt. Oder wenn man irgendwo über eine Kante drüber läuft, dass dann die Gravitation dich runterzieht. Das sind alles so physikalische Gesetze, die wir natürlich alle Intus haben und alle wissen, dass das passiert. Wenn jetzt ein Apfel vom Baum abgerissen wird, dann fällt er runter. Ja? Das weiß aber die KI natürlich nicht. Das heißt, man kann ihm entweder beibringen, wie Physik funktioniert, oder man trainiert ihn über Bilddaten, also YouTube oder halt Filme oder sonst irgendwas, dass diese, was passiert durch Beobachtung sozusagen, wie Kinder lernen sozusagen. Ich glaube, diese World Models sollen so eine Kombination sein. Das heißt, man muss nicht mehr all die Objekte rendern und halt in, ja, 3D-Objekte versuchen zu verstehen, sondern die werden automatisch generiert in diesen Transformer-Modellen. Also es sind ja wiederum Transformer-Modelle, die halt statt Sprache jetzt halt Bilddaten hernehmen und diese dann vorher in 3D-Objekte umwandeln und dann mit einem gewissen Ruleset, also das sind dann halt diese physikalischen Rulesets, die man halt aus den verschiedenen Engines, Spiele-Engines auch kennt, dass die darauf angewendet werden. Und so ist es dann auch möglich, dass zum Beispiel diese Videogenerierungsprogramme immer besser werden. Also das sieht man ja bei ChatGPT, der Sora, da sind plötzlich irgendwelche Dinge durch die Gegend geflogen oder haben sich nicht sehr natürlich verhalten. Das liegt natürlich daran, dass das Modell das noch nicht gelernt hat. Bei Google ist es schon deutlich besser, bei Velo 2. Da sieht man, dass DeepMind schon einiges mehr hier am Kasten hat. Und dass sie jetzt diese Sachen bündeln, zeigt einfach, dass auch sie erkannt haben, dass sie mit klassischen LLMs nicht weiterkommen und jetzt den Fokus halt auf diese World Models setzen.
Also da denke ich mal, wird sich tatsächlich einiges tun, auch in diesem Jahr. Und ja, gerade in Verbindung mit dem, was wir jetzt vorher schon gesagt haben, also auch die Weiterentwicklung auf verschiedenen Ebenen. Ich glaube, da kommt einiges auf uns zu. Und dazu passend ja auch die nächste Meldung, das Zeitalter der Agenten wird ja jetzt schon von vielen ausgerufen. Das ist ja eine News auch, zu der du noch was sagen möchtest.
Ja, also der Jensen Huang, der ist gerade in der Wut, alle nur Zeit, neue Zeitalter auszurufen. Das kam ja auch vom Jensen Huang, auch bei der CES. Da hat er gesagt, das Agentenzeitalter ist ausgebrochen. Aber da hat er wahrscheinlich noch mehr Recht als mit den Robotern, weil die Roboter wahrscheinlich ein bisschen länger dauern werden. Also jetzt kommen erst die ersten Modelle, die ersten Open-Source-Modelle, bis das alles mal in der Wissenschaft und auch bei den verschiedenen Unternehmen angekommen ist, wird es dauern. Aber was die Agenten angeht, das ist ja schon, das läuft ja schon. Und auch wir haben schon im weitesten Sinne Agenten im Einsatz, weil es ist immer ein bisschen eine Definitionssache, was Agenten tatsächlich sind, weil in Wirklichkeit geht es einfach nur um einen Prozess, der automatisiert ablaufen kann und verschiedene Entscheidungskriterien trifft. Beispielsweise, was wir im Einsatz haben, unsere Inbox wird zum Beispiel von einer KI gescannt und jedes neue E-Mail, das reinkommt, wird automatisch kategorisiert. Und wenn es kategorisiert ist, beispielsweise es ist jetzt eine Neukundenanfrage, dann wird das in einen Folder verschoben, der heißt Neukundenanfrage. Und dann greift der nächste Agent rein und sagt, hey, Neukunden, ich bin der Neukundenanfrage-Agent. Und dann analysiert der, okay, sind jetzt alle Informationen da, um diese Anfrage überhaupt zu beantworten? Und wenn nicht, antwortet der halt und sagt, hey, bitte gib mir noch diese Informationen. Und wenn er schon alle Informationen hat, dann geht er halt in unser CRM-System und baut dort halt ein Angebot zusammen, basierend auf den Parametern, die halt der Kunde jetzt genannt hat. Und wenn man es jetzt genauer nimmt, könnte man das schon als Agenten bezeichnen. Die meisten Leute, die, und das ist jetzt halt aus der Praxis tatsächlich, ja, und die meisten Leute haben sowas schon im Einsatz, würden das aber nicht als Agenten bezeichnen. Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass halt alle, die hier jetzt sich nicht abschrecken lassen von oder sich irgendwie einreden lassen, dass sie jetzt irgendwelche großen AI-Entwickler und eigens trainierte Modelle verwenden müssen, sondern ihr könnt das ganz normal mit klassischen No-Code, Low-Code-Tools wie Make.com und ChatGPT oder Gemini oder sonstigen KIs, die ihr über irgendwelche APIs ansprechen könnt, lösen. Ja, und das ist meistens in 5 Klicks erledigt. Ja? Und deutlich einfacher, als die meisten Leute glauben. Und deswegen glaube ich, dass das jetzt für viele, die diese ganze Experimentiererei losgeben wird. Und jeder wird halt 1 oder 2 kleinere Prozessschritte automatisieren, vielleicht den nächsten noch hinzufügen. Ich glaube persönlich, dass es nicht diesen ultimativen großen Agenten geben wird, der halt alles erledigt und der für mich einkaufen geht und meine Termine managt oder so. Ich glaube, es wird tausende kleine Agenten geben, die halt kleine Aufgaben erledigen und wir dann von dem E-Mail-Agenten zum Angebotsagenten, zum Rechnungsagenten und was auch immer dann halt das übergibt. Und da sind halt nur kleinere Entscheidungen, die ein Mitarbeiter ja auch treffen würde. Letztendlich lagert man ja nur die Entscheidungsfähigkeit an die KI aus.
Also ich glaube auch, dass es, wenn man sich es einfach vorstellen will, ist es so, ein KI-Agent ist letztendlich ein Stück generativer KI. Man denke an ChatGPT oder an ähnliche Tools, die dann über eine Schnittstelle zum Beispiel bestimmte Aufgaben erledigen können. Ich habe gerade vor ein paar Tagen ein White Paper dazu gelesen, das von Google veröffentlicht wurde, also zum Aufbau und zu den Komponenten, zu Funktionen von KI-Agenten. Das Ganze ist, glaube ich, schon im September veröffentlicht worden und ich empfehle euch also allen da mal reinzugucken, denn das ist schön beschrieben. Es ist auch für Nicht-Techniker und Nicht-Wissenschaftler gut verständlich und wenn man mal so einen Einstieg haben möchte in die Welt der KI-Agenten, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Ausgangsbasis. Packt doch dieses White Paper, was ja doch recht umfangreich ist, doch einfach nochmal in Notebook LM rein von Google und lasst euch eine schöne Zusammenstellung oder eine Zusammenfassung erstellen, ja. Und dann könnt ihr das Ganze in einer halben Stunde mal locker durcharbeiten. Und wenn ihr dann eben in die Tiefe gehen wollt, dann könnt ihr euch das natürlich auch komplett durchlesen. Gut, Kommen wir zum nächsten Thema und das knüpft auch wieder so ein bisschen an dem an. Wir bleiben noch mal ein bisschen beim Thema KI. Da geht es nochmal um AGI, also um Artificial General Intelligence oder sogar um ASI, Artificial Super Intelligence. Das sind ja Begriffe, die bisher immer noch so wie Zukunftsvisionen klangen, könnten aber näher sein, als wir glauben. Zumindest hat das Sam Altman in einem Interview behauptet. Sam Altman kennen wir ja alle aus seinem Kontext mit OpenAI. Seine Aussage ist tatsächlich zu hinterfragen, denn wenn das stimmen würde, also dass AGI oder ASI so nah schon wären, dann hätte das tatsächlich extreme Veränderungen zur Folge, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch im sozialen Miteinander und im Prinzip auf das komplette Leben. Weil so eine ASI ja jedes Geschäftsmodell in kürzester Zeit deutlich effizienter machen könnte oder komplett neu erfinden könnte als jeder Mensch. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man sich denn darauf vorbereiten oder kann man sich überhaupt darauf vorbereiten? Ein Mittel, was sicherlich hilft, ist hier diesen Podcast regelmäßig zu hören. Das heißt, am Ball zu bleiben und natürlich auch sich selbst mit den neuen Technologien zu beschäftigen. Auf theoretischer Ebene aber auch experimentieren und neue Techniken und Tools einsetzen, wo es eben sinnvoll erscheint. Aber ja, da würde mich auch mal deine Meinung dazu interessieren, Yusuf, wie du diese Entwicklung siehst.
Ja, das ist sehr interessant. Hättest du mich vor 3 Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich was ganz anderes gesagt als heute. Sam Altman hat ja auch letztes Jahr schon in einem Podcast erwähnt, dass es keine 1000 Tage mehr dauern wird, bis AGI erreicht ist. Also man muss auch immer ein bisschen vorsichtig sein beim Sam Altman, weil AGI hat ja mehrere Bedeutungen. Ich glaube, die letzte offizielle Definition zwischen OpenAI und Microsoft ist AGI, ist, wenn OpenAI 100 Milliarden Gewinn pro Jahr macht. Also das ist die pragmatische Lösung, weil ja quasi der Vertrag zwischen Microsoft und OpenAI an AGI gebunden ist. Sobald AGI erreicht ist, ist Microsoft raus sozusagen. Aber es gibt ja auch die geläufigere Variante, wo es halt darum geht, dass halt die KI Menschen ähnliche Aufgaben selbstständig erledigen kann. Und ASI, also die Super Intelligence sozusagen, die das Menschen komplett in allem übertrifft, wenn das tatsächlich kommen würde, dann ist die Wirtschaft eigentlich kaputt, sage ich jetzt einmal. Weil dann kann diese KI jegliches Geschäftsmodell in kürzester Zeit komplett selbstständig erreichen. Die einzige Limitation wäre Strom, ja, und die könnte sie sich wahrscheinlich selbst wieder schaffen. Und wenn es tatsächlich eine ASI gibt, dann gäbe es die auch in der physischen Welt. Das heißt, da sind wir schon bei dem Film Transcendence, ja, wer den mal gesehen hat, wo dann halt diese Nanoroboter überall sind und die ganze Welt übernehmen.
Oder Skynet aus Terminator.
Oder Skynet, das wäre die dystopischere Variante. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, AGI, also dass eine KI Menschenaufgaben übernehmen kann, das wird wirklich nicht mehr lang dauern. Also ich rechne auch selber mit 1 bis 5 Jahre. Allerdings wird es nicht ganz so dramatisch sein, wie man vielleicht glaubt. Weil letztendlich ist es einfach nur, wird es uns helfen, unser Problem mit der alternden Bevölkerung zu lösen oder das Fachkräftemangelproblem lösen. Und der Mensch wird sich halt immer mehr auf andere Sachen fokussieren. Deswegen ist auch mein Ansatz, um das Problem zu lösen oder sich dagegen zu wappnen, was passiert, wenn das alles kommt, ist wirklich tatsächlich am Ball zu bleiben und weiter zu experimentieren, die Tools auch einzusetzen und einfach zu wissen, was man wie nutzen kann. Weil wer das nicht tut, wird dann irgendwann einmal versuchen, es irgendwie auf einmal zu lösen, indem sie dann einen Agenten kaufen, der halt das alles lösen soll. Aber das machen dann alle. Und dann kann man sich nicht mehr differenzieren. Und im Business wäre das sozusagen der Mittelwert, der sich mit einer starken Abwärtsspirale, weil die Kosten, weil sich alles dann wie bei Commodity-Systemen halt, also bei Commodity-Services, ist dann immer der Preis entscheidet und der am wenigsten dann dafür verlangt, der wird es dann letztendlich bekommen. Und alle anderen werden nichts davon haben, weil der Zweite beim Preis zu sein, bringt gar nichts. Ja. Also deswegen ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen und auch diese KI-Systeme nicht nur für Effizienzsysteme einzusetzen, sondern auch Differenzierungssysteme. Das heißt, wie kann ich mit dem Einsatz von KI mein Geschäftsmodell verbessern oder Services bringen, die andere nicht leisten können. Also nicht nur, wie kann ich billiger werden, indem das meine Mitarbeiter ersetzt, sondern wie kann ich die Ressourcen dann weiter nutzen, um besser zu sein als der Markt.
Das ist ja auch ein Punkt, an dem zum Beispiel gerade viele denen, die Inhalte und Content fürs Web erstellen, da geht es ja auch um die Frage, wie kann ich KI sinnvoll nutzen? Also jetzt nicht nur, um große Mengen von Inhalten zu produzieren, sondern zum Beispiel eben auch, wie kann ich KI nutzen, um Inhalte mit Mehrwert zu produzieren? Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem viele scheitern oder vielleicht an denen auch manche gar nicht denken. Es ist durchaus auch möglich, meiner Meinung nach, mit KI sowas hinzukriegen, wenn man es sinnvoll einsetzt. Damit spanne ich jetzt auch schon so ein bisschen den Bogen von Content-Erstellung im Web hin zu Google, denn wir haben ja gesehen oder gehört vor kurzem, bei Google ist das Thema KI natürlich auch sehr stark vertreten und auf der Agenda und so die bisherigen sicheren Einkünfte, die stehen so ein bisschen auf dem Spiel. Und Google-CEO Sundar Pichai hat ja auch das Jahr 2025 zum entscheidenden Jahr ausgerufen oder zu einem entscheidenden Jahr ausgerufen. Was sagst du dazu, Yusuf? Wie schätzt du diese Lage ein bei Google?
Ich glaube, Google, also der Sundar Pichai hat ja schon 2014 das Jahr der KI ausgerufen, also dass sie eine AI-Company werden und keine Search-Company mehr. Das haben sie auch durchgezogen und mit dem Kauf von DeepMind und halt der ganzen KI-Abteilung und den Zusammenschluss. Ich glaube, dass 2025 für Google deswegen so wichtig wird, weil sie halt auf den falschen Fuß erwischt worden sind letztendlich, ja. Weil ChatGPT ist gekommen, keiner hat damit gerechnet und zack, brack haben die einfach alles dominiert, haben vor allem den Consumer mitgenommen mit einem einfachen Produkt, das einfach überrascht hat. Und jetzt hat halt keiner mehr dran geglaubt, dass Google in der Lage ist, das aufzuholen. Wobei Google ja nie hinterher war. Nur Google ist halt unglaublich schlecht im Produkt. Ja? Also die können halt keine Produkte bauen. Das sind sie wirklich schlecht. Das beste Produkt, das sie je hatten, das ist Search. Und das ist auch so. Und Ads vielleicht noch. Ja, aber alles andere sind jetzt keine Produkte, die in Google entstanden sind. Immer nur, wenn sie sie irgendwie in eigene Bereiche wie Waymo oder so gesteckt haben, also die selbstfahrenden Autos von Waymo. Immer wenn es eine eigene Entwicklung war, in kleineren Strukturen haben sie es geschafft. Und ich glaube, die Herausforderung für Google ist, das in den Google-Strukturen zu schaffen und sich dabei selbst nicht sozusagen das Brot von der Butter nehmen zu lassen, weil sie müssen, also sie disrupten sich selber letztendlich. Mhm. Weil wenn sie also die KI-Suche, das wird das dominante Produkt sein in Zukunft. Wenn Perplexity oder ChatGPT oder andere Player am Markt ihnen das streitig machen, dann haben sie ein tatsächliches Riesenproblem und der klassische Search wird verändert sein, weil das, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Es wird Marktanteile verlieren und dann ist es nicht mehr so lukrativ und auch das Ads-Business wird nicht mehr so lukrativ sein. Das heißt, sie sind gezwungen, da was zu tun und jetzt gibt es auch genug Anreiz, sich selbst zu disrupten. Und deswegen, glaube ich, hat er jetzt erkannt, okay, sie wollen nicht in das klassische Dilemma geraten, dass sie sich nicht selbst disrupten können. Ja.
Ich glaube, der Vorteil von Google ist natürlich auch, dass sie sowohl die technologische Basis haben, dass sie genug Kapital haben und dass sie natürlich auch auf den verschiedenen Schichten in der Wertschöpfung vertreten sind, von der Hardware-Entwicklung bis hin zu Betriebssystem und Browser. Wenn es auch, mal schauen, ob das so bleiben wird, jetzt auch im Hinblick auf das laufende Kartellverfahren in den USA. Aber sie sind auf jeden Fall unglaublich breit aufgestellt und haben damit natürlich eine sehr gute Ausgangsbasis, da zumindest weiterhin einer der wichtigsten Player zu bleiben auf dem Markt. Und in diesem Zusammenhang gibt es ja auch diese von Google entwickelten speziellen Chips, die sogenannten TPUs. Und die sind auch jetzt wiederum für andere Anbieter eine Bedrohung ihrer bestehenden Marktanteile, in speziellen jetzt hier für Nvidia. Wie sieht's denn da aus? Was gibt's denn da Neues?
Ja, Google war einer der ersten, die schon angefangen haben, recht früh, also diese Tensor Processor Units zu bauen für KI-Anwendungen, weil sie halt schon KI gemacht haben, bevor jetzt alle davon geredet haben. Und das ist jetzt, glaube ich, die sechste Generation, die rausgekommen ist. Und für ihre eigenen Anwendungen ist das natürlich großartig. Und als Cloud-Anbieter differenziert sich das total, weil letztendlich kommt es immer auf den Preis an. Das heißt, gerade als Cloud-Anbieter wird derjenige gewinnen, der den günstigsten Preis für KI-Workloads irgendwie anbieten kann. Und Nvidia ist natürlich großartig, weil die halt mit ihren GPUs gut aufgestellt sind für verschiedene Anwendungen, wobei hauptsächlich halt fürs Training, aber weniger für Inference. Also Inference ist, wenn ein Modell bereits trainiert wurde und dann executed wird. Das heißt, wenn ich jetzt eine ChatGPT-Abfrage mache, dann geht das gegen das bestehende Modell und das ist eine Inference-Abfrage. Hingegen das Erstellen des Modells, also das Trainieren des Modells mit all den Daten, das sind halt andere Rechenoperationen. Und die GPUs sind sehr, sehr, sehr gut in dem Inference-Thema. Und ich glaube, da wird Nvidia ja langfristig das Nachsehen haben, weil sie einfach jetzt zu stark reingegangen sind mit 75% Margen auf Hardware-Produkte. Das ist schlimmer als Apple. Ja? Und das mit ihren besten Kunden. Und die lassen sich natürlich nicht lumpen. Die haben genug Ressourcen, das selbst zu bauen. Das Einzige, also warum sie noch die nächsten Jahre wahrscheinlich am Markt bleiben werden, ist ihre CUDA-Interfaces. Also CUDA ist quasi die Software, auf der die ganzen KI-Workload-Entwicklungen für das Training basiert. Und das ist halt das Beste am Markt. Und das läuft halt nur auf Nvidia. Und Google hat hier zwar so ein Open-Source-Modell entwickelt, aber das ist halt noch ziemlich weit weg. On a long run, ob sich das durchsetzen wird, weiß man nicht. Also es wird irgendwann früher oder später Nvidia nicht mehr schaffen, sich das, also ihre Marktdominanz aufrechtzuerhalten. Da bin ich ziemlich sicher. Ob Google der Player sein wird, also weiß ich jetzt auch nicht. Aber dadurch, dass sie ein Cloud-Anbieter sind, haben sie natürlich gute Karten. Also Amazon, Microsoft und Google sind die drei Player, die hier wahrscheinlich am Markt dominieren werden. Und wenn sie es irgendwann mal tatsächlich schaffen, einen gemeinsamen Standard zu entwickeln, dann wird es auch Nvidia in der Form nicht mehr geben, dann werden sie auf ihre Robotik angewiesen sein.
Okay. Ja, also man sieht ja schon, auch hier kommen so bestehende Strukturen auf dem Markt ins Wanken. Und du hattest es ja auch schon angesprochen. Ein wichtiger Aspekt bei diesen Chips und bei der Hardware, die verwendet werden für KI-Anwendungen, ist natürlich auch der Energieverbrauch bzw. die Energieeffizienz. Energieverbrauch geht ja normalerweise eben auch einher mit bestimmten Emissionen. Und da hat ja jetzt Google so ein neues Verfahren zumindest mal in Auftrag gegeben oder erprobt es. Und zwar soll dabei zur Verbesserung der CO2-Bilanz die Verwitterung von Gestein und dementsprechend der Entzug von CO2 aus der Atmosphäre getestet werden. Also das klingt für mich so ein bisschen abenteuerlich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass dann für den Laien gesprochen irgendwelche Felsen zermahlen und dann auf großen Flächen ausgebracht und befeuchtet werden, damit dann durch diese Reaktion mit der Umgebungsluft CO2 entzogen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, aus meiner jetzt nicht sehr tief einblickenden Sicht, dass das eine Lösung für die Emissionsprobleme sein könnte. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, es gibt ja mehrere natürliche Prozesse, die CO2 aus der Luft entziehen. Das eine ist natürlich Bäume, also Vegetation. Das andere sind die Meere und das dritte ist das Gestein. Also die Verwitterung von Gestein nimmt genauso viel CO2 auf wie die Meere oder halt die Vegetation. Das wissen halt die wenigsten. Aber dieser Prozess dauert halt sehr, sehr, sehr lange. Dadurch, dass halt Gestein über Jahrzehnte oder Jahrhunderte oder Jahrtausende dieses CO2 aus der Luft entzieht, kann man das natürlich beschleunigen, das ERW, Enhanced Rock Weathering, wie sie das nennen, ist nichts anderes als einfach die Oberfläche zu vergrößern, indem man das Gestein zermalmt und dann verteilt und dann verwittert es halt schneller, als wenn man halt so einen Brocken hat. Ob das tatsächlich eine Lösung ist, wage ich zu bezweifeln. Zumal der Energieaufwand, um das zu zerkleinern und zu verteilen, einfach auch viel zu groß ist. Ja, das ist so ungefähr, wenn man sagt, ich versuche das Meer abzukühlen, ja, indem ich einen Kühlschrank irgendwie dran baue oder so. Da halte ich jetzt wenig davon, aber ich finde es gut, dass sie grundsätzlich nichts unversucht lassen und an vielen Dingen experimentieren. Vielleicht kommen sie über Umwege dann an eine neue Methode, die sie dann irgendwo anders nutzen können. Ich halte generell nicht sehr viel von diesen Methoden, um CO2 aus der Luft rauszubekommen, weil all diese Methoden voraussetzen, dass man da auch Energie dafür aufwenden muss. Und diese Energie kann nur erneuerbar sein. Und wir haben sowieso zu wenig erneuerbare Energie. Das heißt, es wäre viel sinnvoller, diese erneuerbaren Energien in Applikationen umzusetzen, die bereits tatsächlich einen Mehrwert haben, statt der Luft CO2 zu entziehen. Das ist eine Methode, die vielleicht ein Ölkonzern vorantreibt, damit sie halt ihr Geschäftsmodell nicht verändern müssen.
Ja, ist vielleicht auch so. Also natürlich, klar, mal experimentieren und Dinge ausprobieren muss man, um zu einer pragmatischen Lösung zu kommen. Im Moment sieht es halt auch so ein bisschen nach Greenwashing aus, wenn du mich fragst. Also dass man einfach versucht zu zeigen, hier, wir sind doch unterwegs auf verschiedenen Gebieten. Wir bemühen uns ja und wir haben ja das Ziel, ich glaube, bis zum Jahr 2030, oder? Emissionsfrei zu sein.
Ja.
Wobei das echt schwierig werden dürfte, wenn man sich die Entwicklung des letzten oder letzten Jahre anschaut. Da ist ja sind die Emissionen ja eher gestiegen als gesunken. Aber gut, natürlich ist es immer noch besser, Dinge auszuprobieren, als untätig zu sein, ganz klar. Mit ungewissem Ausgang, muss man aktuell sagen. Ja gut, das war jetzt ein großer Rundumschlag über viele verschiedene Themen. Und ja, hoffentlich war für euch auch was Interessantes dabei. Und schön auf jeden Fall, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts KI und Tech to Go dann wieder dabei wärt. Und das Ganze findet dann ja in etwa einer Woche statt. Bis dahin wünschen wir euch eine gute, gesunde und erfolgreiche Zeit und sagen Tschüss an dieser Stelle.
Tschüss und ciao.